Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit James Bond und dem vorletzten Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, nämlich Spectre. Zunächst widmen wir uns der Musik. Da müssen wir so ein bisschen länger ausführen, weil das eine ganz interessante Geschichte ist. Radiohead waren ursprünglich daran interessiert und hätten auch den Zuschlag bekommen, das Titellied zu schreiben. Sie sind ja so ein bisschen die Alternative Rock oder Indie Heroes, die so ein bisschen einen auf cool machen. Tatsächlich aber ist Thom Yorke ein riesiger Bond-Fan und folgt damit so einer klassischen britischen Tradition, diesen 007 als Nationalhelden zu sehen. Er hat ja auch mal gesagt, Nobody Does It Better von Carly Simon und Marvin Hamlisch aus dem Jahr 77, Spy Who Loved Me, so eines der schönsten Liebeslieder. Also fühlten sie sich sehr geehrt, für James Bond das Titellied zu schreiben. Nun hatten sie ein Lied eingereicht, nämlich Man of War. Da spielen wir mal kurz ein. Und die Bond-Produzenten mussten das ablehnen, weil das kein eigens für James Bond geschriebenes Lied war, sondern ein Outtake aus den OK Computer Sessions von 97. Und da sind die Bond-Leute sehr streng und die sagen irgendwie, wenn wir schon jemanden beauftragen, ein Bond-Lied zu machen, dann muss es auch eine Originalkomposition für den Geheimagenten sein und kein altes Stück. Das ist so ein bisschen schade. Ich bin großer Fan dieses Lieds Man of War, weil das davon handelt, wie ein Mann nach Hause zurückkehrt und versucht, ein normales Leben zu führen, aber in Wirklichkeit halt ein Mann des Krieges ist, also im Grunde genommen auf seinen Action-Einsatz wartet und das seine Bestimmung ist. So, dieses Lied wurde dann also abgelehnt, leider, obwohl es sich perfekt gemacht hätte für einen Vorspann. Und dann ist ein Missverständnis entstanden. Radiohead dachten, sie hätten noch einen zweiten Schuss, hätten noch mal eine Chance übrig, was zu machen, während sich die Produzenten schon weiter umgehört haben. Radiohead haben dann tatsächlich noch einen Song geschrieben, der hieß auch Spectre, den haben sie eigens aufgenommen, der dann allerdings zu spät erst den Broccolis vorgestellt wurde. Wir können Spectre auch mal kurz einspielen. Ein ganz, ganz toller Song, sehr gefühlvoll, der auch so ein bisschen die Stimmung der letzten Bond-Filme, die Melancholie, so ein bisschen aufgreift. Und dann war es den Broccolis sehr unangenehm, Thom Yorke mitteilen zu müssen, dass sie in der Zwischenzeit schon jemand anderen Kontakt aufgenommen hatten, nämlich Sam Smith. Und der dann dieses wirklich scheußliche Lied aufgenommen hat, Writings on the Wall, für das sie sich dann entschieden haben, das dann auch, so wie auch Adele Skyfall mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Spielen wir auch mal kurz ein. Und damit war der Zug dann abgefahren.
Das ist bedauerlich. Außerdem, der Song wäre möglicherweise gar nicht so schlecht, wenn Sam Smith ihn nicht singen würde. Erstaunlicherweise hat er ihn geschrieben mit seinem Partner. Er hat so ungefähr die Bond-Stimmung, aber nicht die Bond-Stimmung hat Sam Smith gesungen. Und naja, also schadet dem Film nicht allzu sehr. Übrigens ein sehr schöner Vorspann, bei dem der sogenannte Pistolenlauf, also die ursprüngliche Titelsequenz, das berühmteste Bond-Motiv wieder vorkommt. Zum ersten Mal seit Brosnan und zum ersten Mal bei Craig, habe ich allerdings natürlich nachgelesen. Aber am Anfang des Films ist es auffällig, dass also dieses altertümliche Motiv wieder da ist. Und das ist auch sehr schön, denn Sam Mendes hat eigentlich auch eine sehr altmodische melancholischen Bond-Film gedreht, der sehr düster ist, oder der in Braun sozusagen angelegt ist. In der Kritik Spiegel vor 8 Jahren, liest man: Man braucht keinen Autorenfilmer, sondern einen Autorenfilmer. Und Mendes habe den Film, also Sepiafarben angelegt und schwelgt in düsteren Bildern. Ja, das ist wohl wahr, das war bei Skyfall natürlich auch schon so. Und der nachkalte Kriegsbond, der muss ja auch so sein. Er ist tatsächlich ein Heimkehrer. Er hat in Mexiko Stadt am Anfang. Ich nehme ein bisschen Handlung vorweg. Ich will sagen, dass der Film in Mexiko Stadt beginnt mit dem Tag der Toten und mit Totenmasken und ein sehr stimmungsvoller Beginn, bei dem sehr, sehr lange nicht gesprochen wird. Das ist eine ganz lange Kamerafahrt durch die Stadt in ein Hotelzimmer, über die Dächer und dann bis zu der Verfolgungsjagd. Kein Autorennen, sondern ja. Der rennende Craig.
Dann gehen wir gleich über zu Schauplatz Action, wo es eigentlich hingehört. Noch kurz deine Bewertung zur Musik. Also ich gebe aufgrund dieser Riesenenttäuschung und des wieder mal nicht vorhandenen Soundtracks von, ich schätze mal, es kann ja nur David Arnold sein, gebe ich dem eine 2.
Aber die Musik ist von Thomas Newman und die ist sehr gut. Also ich würde teilen hier.
Ach so, Thomas Newman.
Ja, die schöne Musik von Thomas Newman. Streichermusik, fast Michael Nyman-artig. Das sind 4 Sterne, der Song 2.
Dann machen wir mal weiter. Du hast es schon eingeleitet, Schauplatz Action. Hier fällt auf, also normalerweise arbeitet Sam Mendes ja, also nicht in allen Filmen, aber in sehr wichtigen Filmen mit Roger Deakins zusammen. Nun hat er mit Holt von Heutemann zusammengearbeitet. Das ist derjenige Kameramann, der aus der Christopher Nolan Schule kommt. Und du hast es ja mit dem sepiafarbenen mexikanischen Totenfest schon gesagt. Es sieht so aus, es ist wahrscheinlich nicht so, es sieht so aus, als sei alles in einer Einstellung gedreht, ein One-Take. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen 1917 von Sam Mendes vorweg, das auch den Anschein erwecken soll, es sei mit einer einzigen Kamera gedreht worden. Das ist die Stilübung, die er da einbringt. Ansonsten kann ich dir da nicht zustimmen mit der elegischen Atmosphäre, die dich begeistert. Es gibt da so einige Stilismen, die ich also irgendwie theatralisch finde. Also du erinnerst dich ja sicherlich an diese Szene, in der Monica Bellucci an diesen Killern, die sie empfangen, in ihrer Villa vorbeiläuft. Sie weiß anscheinend, dass sie von denen empfangen wird, läuft aber sehenden Blickes an denen vorbei, weil sie vielleicht doch ahnt, dass Bond sie rechtzeitig erlöst und sie dann tötet. Und das wechselt sich so ein bisschen ab mit so klassischen Bond-Szenen, gerade in den Action-Szenen, von denen man anscheinend immer denkt, es müsste die geben. Da gibt es wieder so eine Szene, ich weiß nicht mehr, wie das war, ich glaube, es geht um den Schleudersitz im Auto und dann wird dann so ein Obdachloser eingeblendet, der dann irgendwie so ganz erstaunt sich das anguckt. Also es gibt immer diesen Bystander, es gibt immer jemanden, der zufällig dabei ist und die Technik Bonds bewundert. Und wo man sozusagen von diesen Roger Moore-artigen Gags nicht lassen kann, das verstehe ich nicht.
Das haben also Wade Purvis und John Logan haben das Drehbuch geschrieben. Die haben es natürlich hineingeschrieben und das ist das, was diese Spiegelbesprechung meint mit dem Autorennenfilmer. Ne? Das ist eben nicht Sam Mendes. Er hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, hätte es nicht im Drehbuch gestanden. Ne? Und diese Szene, das sind ja nur kurze Momente. Diese Bellucci-Szene, finde ich wunderbar. Das ist ein echter Mendes, der ein Schauspielregisseur ist und der hier die Schauspieler großartig einsetzt. Ralph Fiennes natürlich, Bellucci, Lea Seydoux, zu der kommen wir natürlich später. Und vor allem auch der Darsteller des Gegenspielers in der eigenen Mannschaft sozusagen, Sie. Und Craig ist insofern angeschlagen, als er Mexiko mal wieder versaubeutelt und dann kehrt er zurück und das Doppel-Null-Programm soll eingestellt werden und Craig wird eigentlich schon kaltgestellt, ist eigentlich schon entlassen, ist auf sich allein gestellt.
Ja, na gut. Also sie sind suspendiert, was M sagt, das haben wir also seit Timothy Dalton nur noch gehört. Also das ist so ein Trope, den gibt es nur seit Timothy Dalton, dass ihm gesagt wird, wir wollen sie eigentlich nicht mehr haben. Und er muss sich dann als Einzelkämpfer dann wieder beweisen.
Ja, und hier soll sogar das Doppel-Null-Programm eingestellt werden. Und dieser C will eine internationale Organisation oder von neuen Staaten eine Geheimdienstorganisation aufbauen. Damit wäre dann auch M, wäre auch Ray Fiennes, also Mallory heißt er, glaube ich, aus dem Spiel. Und am Ende werden alle aus dem Spiel, auch der Quartiermeister Ben Whishaw. Und deshalb kommen sie am Ende wieder zusammen, am Ende dieses Films.
Nochmal kurz den Schauplatz, wir können ja Schauplatz und Action zusammen verarzen. Also es gehört irgendwie zur Struktur eines Actionfilms mit dazu, aber ich finde es trotzdem zu offensichtlich. Ich habe schon mal in einer anderen Sendung erwähnt, wenn man Schauplätze nur einführt, weil man weiß, James Bond wird sie mit einer Actionszene verlassen. Es gibt ja diese Oberhauser Festung da in Tanger, die mitten in der Wüste steht. Man sieht schon, wenn er da kommt, es wird eine Explosion geben, aus der er sich befreit. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er sich befreit, da muss ich nochmal darauf verweisen, dass ich finde, dass Sam Mendes kein guter Actionregisseur ist. Wir haben diese ultraschnell Actionszene in Casino Royale, in Skyfall, als er den Wilhelm Tell spielt und innerhalb weniger Sekunden die gesamte Truppe von Javier Bardem ausschaltet von Silver. Hier haben wir einen sehr blöden Trick, in dem Bond es gelingt, sich aus diesem perversen Arztapparat, dem diese tödliche Spritze geben soll, zu befreien und dann anschließend die gesamte Festung, in der Blofeld sich verschanzt hat, in die Luft zu jagen, sich eine MG zu krallen und dann gleichzeitig mit Leia Seydoux noch zu türmen. Das Ganze wird noch getoppt durch diesen extrem hohen Dekoaufwand während des Showdowns in der ehemaligen MI6-Zentrale, die ja stillgelegt ist. Ne? Da wird also da findet fast schon eine festliche Auskleidung statt, in dem halt alle wichtigen Gesichter der Gegner, die Bond jemals hatte, also von Dominic Green über Silver, über Mads Mikkelsen, an die Wand gepinnt auf so Fotos. Bond soll das alles sehen. Leia Seydoux wird sehr aufwendig im obersten Geschoss in diesem Raum gefangen gehalten. Also Blofeld ist im Grunde genommen ein Innenausstatter, was der da macht. Nur, das ist natürlich was für uns den Zuschauer ein Schauwerk geben soll, aber das ergibt irgendwie in dem gesamten Konstrukt mit Blomfeld, auch wie er hinter dieser schusssicheren Scheibe steht, das ist im Grunde am Theater oder so Zirkus ist das, was der da macht.
Das wird ja aus einem einzigen Grund gemacht. Walz braucht den großen Auftritt. Übrigens ursprünglich Franz Oberhausner, jetzt Ernst Stavro Blofeld. Ja. Ne? Außerdem Daniel Craig ist beim Vater von Franz aufgewachsen und also wie Brüder. Und dafür hat Ernst Stavro Blofeld, wie er sich später nannte, den Vater umgebracht. Und alles Unheil, was Craig widerfahren ist als Geheimagent, das ist alles verursacht von Blofeld. Und diese Geschichte erzählt Walz mit genüsslicher Ironie und das wird ausgewalzt und Craig kann an dem Dialog nicht mitwirken oder es gibt keinen Dialog, weil Craig an diesen Sessel gefesselt ist, also an diesen Zahnarztstuhl, bei dem perfiderweise eine sadistische Szene mit einem feinen Bohrer sein Schädel aufgebohrt wird und Blofeld will in das Innere blicken. Diese Idee wird aber eigentlich nicht fortgesetzt, sondern Blofeld quält ihn damit, dass er Leia umbringen wird und dass er sie niemals wiedersehen wird. Oder er sagt sogar, wenn der Bohrer erstmal in den Kopf eingedrungen ist, dann kannst du vielleicht noch etwas sehen, aber du wirst sie nicht mehr erkennen. Und dann läuft sie, und das ist dann vollkommen unlogisch, Blofeld lässt sie aus den Augen, sie läuft zu ihm, bekommt die Uhr, die Bond hinterm Rücken hat oder unterhalb des Stuhls. Und diese Uhr löst nach einer Minute die Explosion aus. Ne? Das ist natürlich Unfug.
Ja, das liegt auch mit daran. Und daran zeigt sich auch, dass Mendes einfach nicht gut darin ist, Bilder zu komponieren, zumindest in Action-Szenen. Die ganzen Soldaten, die Blofeld um sich schart, die stehen wie teilnahmslos darum. Die hätten das im Blick haben müssen. Oder auch, als er Bond die ganze Fabrik zeigt. Das ist übrigens auch ein klassisches Muster von Bösewichten, dass deren Leute seelenruhig an ihren Computern weiterarbeiten, links und rechts. Ja. Während doch eigentlich der Oberschurke Blofeld, was in dem Fall ja Bond ist, ne? Every villain is a hero of his own story, wird der dann da so lang geführt und das interessiert einfach niemanden. Das erinnert so an diese Donald Pleasance-Truppe aus The Only Live Twice, die sich auch nicht dafür interessieren, dass der Stargast Bond längst da ist.
Ja, so ist es. Also dieser Krater da in der Wüste, das ist ja so eine Art Krater oder so eine Festung, die entstanden ist durch Meteoriteneinschlag. Und das ist wie früher die Vulkanfestungen in den alten Bond-Filmen, ne? Wo die Apparatschiks an den Seiten sitzen und autistisch auf die Computer starren und gar nicht darauf reagieren, was da passiert. Und man sieht nur den Schurken, seinen Assistenten und vielleicht noch zwei Soldaten, die sie begleiten. Ne? Und dann weiß man, jetzt kommt der lange Monolog des Schurken und Walz hat also mindestens drei lange Monologe, damit es sich auch lohnt, dass man Walz beschäftigt hat. Und Walz macht es natürlich sehr, sehr gut, steht ja in der großen Tradition von Kurt Jürgens.
Also Action-Schauplatz gebe ich 2.
Der Action und Schauplätze?
Ja, ich packe das zusammen, weil ja. Dass sie nicht trennen lässt eigentlich.
Ja, nein, die Schauplätze finde ich wirkungsvoll. London ist schön inszeniert, Mexiko ist gut. Da würde ich sagen 3,5 und die Action stört mich sowieso nicht. Also diese Fahrt durch Rom oder die Verfolgungsjagd durch Rom, die einigermaßen gemächlich ist und man sieht im Hintergrund immer die Kuppeln und so. Wurde auch kritisiert im Spiegel. Das mag nicht überzeugend sein, aber natürlich gehört es zu den Bond-Filmen. Aber also 2,5.
Bösewicht. Es gibt im Grunde genommen 2 Bösewichter. Das ist einmal der ehemalige Wrestler Dave Bautista, der heute als Schauspieler relativ groß geworden ist. Das war ein Spectre, war damals 2015 eine seiner ersten großen Rollen. Viele sagen auch, ja, das ist endlich mal ein Wrestler, der auch ein guter Schauspieler ist. Ich schließe mit dem auch an. Er kann auch die sanften Riesen spielen, wie im zweiten Blade Runner Film von Denis Villeneuve. Hier ist er so ein Hau-drauf-Schurke, der von Bond aus dem Zug geworfen wird. Was wiederum ein sehr guter physischer Schlagabtausch ist, wie ich finde. Blofeld, Franz Oberhauser, Christoph Waltz. Das war seine erste große Rolle seit den beiden Oscars, die er für Tarantino bekommen hat. Für Glorious Bastards und Django Unchained. Und es galt natürlich auch als großer Coup, dass jetzt Christoph Waltz Blofeld darstellen würde. Sein Name wird ja erst mittendrin im Film offenbar. Blofeld ist ja der größte Bösewicht überhaupt im James-Bond-Universum. Als der Titel des Films Spectre bekannt wurde, ging natürlich sofort die Gerüche los, dass wen immer Blofeld, weil es dort spielen müsste, es könnte eigentlich nur Blofeld sein. Man sieht übrigens seine weiße Perserkatze auch einmal im Film. Also das haben die da praktisch nicht weggelassen. Also das Problem, das ich mit Walz habe, ist folgendes. Ich finde, er gehört synchronisiert. Denn wenn er mit seinem Schmäh spricht, dann denkt man einfach an King Schulz und Hans Lander. Das wird er irgendwie nicht los. Und ich finde auch, dass er gewisse Manierismen, die er diesen beiden Figuren zuteile kommen lassen, hier auch wieder zeigt. Er hat eine ganz bestimmte Art zu reden. Er sagt etwas Hartes und dann nimmt er das so schmähend zurück. Er sagt irgendwie, so werden wir das nicht machen. Aber James, wenn ich finde das... Also er spricht mit 2 verschiedenen Stimmen, die aufeinander folgen. Ja. Und das ist ein Manierismus, den er hat. Ja. Und meinetwegen kann er den Blofeld auch geben, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man dann so klingt, als wäre man jemand aus dem Tarantino-Kosmos. Dann ist er auch, finde ich, nicht wirklich gut in dem, also ich finde, er überhebt sich ein bisschen daran, also jetzt die Figur Blofeld weniger Walz in der Darstellung, dass es ihm ganz wichtig ist zu sagen, das habe alles nur ich gemacht. Ich bin Spectre. Ich bin der Urheber deiner Schmerzen. Ich bin schuld daran, dass Vespa Lind gestorben ist. Le Chiffre, Dominic Green und Silver, die gehören alle zu mir. Und er reißt ein bisschen viel an sich. Das wäre nicht nötig gewesen, den Stellenwert, diese Schurken, darzustellen, indem man sagt, dass die drei in den Crack-Filmen davor im Grunde genommen keine Rolle gespielt haben. Aber das hat eher was mit der Struktur Blofelds als mit der Darstellung von Walz zu tun. Und ich finde, wie er da an dem Computer sitzt, ja James, ich kann dir gar nicht zuhören, was du gerade sagst. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Das muss Walz eigentlich besser können. Er muss wissen, dass es nicht zu Blofeld passt, diesen Humor zu zeigen. Und er muss auch wissen, dass er diese Art von Darstellung schon in 2 Tarantino-Filmen gezeigt hat.
Ja, also natürlich steht das alles im Drehbuch und Walz kann nur spielen, was im Drehbuch steht. Und ich denke an einen anderen großen österreichischen Schauspieler, Oskar Werner, der eigentlich auch nur einen Ton hatte. Und das ist ein sehr pathetischer Ton, den hat er sogar in Jules und Jim. Und der hat auch mal mit der eigenen unverwechselbaren Stimme gesprochen. Und das passt in einem Singsang, ne? Und voll Pathos, weil er die großen Theaterrollen am Burgtheater gespielt hat. Und Walz sehe ich auch in der Tradition. Also der ist dann eigentlich kein Method Actor. Der ist ein Theaterschauspieler und der hat den hohen Ton. Und die Wandlungsfähigkeit ist so enorm nicht. Man sieht sogar in diesem Gemetzelfilm, da Gott des Gemetzels, dass er da eigentlich auch kaum anders ist als Ehemann.
Ja, ne, er hatte eine Rolle, in der mir gut gefallen hat, war die in dem Battle Angel Alita-Film von Robert Rodriguez, ein Science-Fiction-Film. Da spielt er den Mentor von Alita. Das ist halt ein Genre-Film, Science-Fiction, wo er auch eine Nebenrolle hat, wo er natürlich weiß, dass er sich den Effekten wahrscheinlich unterordnet. Aber ich finde auch teilweise so ein paar Sachen so, ich weiß nicht, so antichronistisch. Also in dem Film jetzt hier hat James Bond vorher noch nie etwas von Blofeld gehört. Und eigentlich sind die Filme ja so angelegt, dass sie halt einer James-Bond-Figur halt irgendwie folgen. Und hier ist Blofeld für ihn jemand komplett Neues. Und ich verstehe auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei Ian Fleming war. Ich denke mal nicht, dass es da eine Romanvorlage gegeben hat bei diesem Film noch. Aber Blofeld tötet seinen eigenen Vater, weil der Vater dem kleinen James Bond zugetan war. Also diese Art von Bösartigkeit wirkt auf mich nicht mehr realistisch. Und kann man sagen, Bond-Filme sind eh nicht realistisch, aber das ist für mich ein bisschen biografisch zu viel.
Ja, es soll diese späten Bond-Filme, inklusive natürlich dem allerletzten, aber mindestens seit Skyfall, die sollen ja den Hintergrund aufklären. Also da wird erstmals die Genese gezeigt oder die das Erbe oder die Herkunft, ne? Wer der Mann eigentlich ist. Es wird immer mehr aufgeklärt über die Eltern. Hier, glaube ich, beim Wanderunfall ums Leben gekommen beide. Ja, ich meine, so. Und man erfährt also erstmals und eben diese der Ziehvater, der hier stirbt in dem Film, der Vater von Lea Seydoux, und dann ist auch natürlich jede Menge Vergangenheit. Übrigens, wenn wir über Seydoux sprechen, muss man sagen, wie diese Frau heißt. Und das führt auf die Spur. Die heißt Madeleine Swann. Das sind zwei Namen, die auf Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit verweisen. Und das ist eigentlich die Absicht des Drehbuchs und was Mendes sehr gut kann, so nostalgisch auf die Vergangenheit zu blicken. Und das geht eigentlich nicht zusammen mit den Spannungsmomenten und mit dem Humor in Bond-Filmen. Ne? Mhm.
Was würdest du der Kategorie Bösewicht geben? Also ich gebe Blofeld auch eine 2. Ich bleib bei 2.
Mhm. Die größte Sensation deiner Bewertung. 4.
Okay, dann machen wir weiter mit der Bond-Entwicklung. Sam Mendes hat gesagt, dass was er eingeführt hat bei Bond, das war the acknowledging of time. Und das stimmt natürlich, ne? Also, dass man jetzt anerkennt, dass Bond jemand ist, der sich nicht neu erfindet von Abenteuer zu Abenteuer, sondern Narben aus den vorherigen Abenteuern mit sich schleppt und sich dann sozusagen innerhalb seiner Rolle weiterentwickelt in Bezug auf die vorangegangenen Filme und dem, was er erlebt hat. Ich bin sehr froh darüber, dass er inzwischen so ein bisschen weniger nachtragend ist gegenüber Vespa Lind, die sich, wie gesagt, so schlimm nicht ihm gegenüber verhalten hat. Sie hat halt aus Liebe zu ihrem, war das ein Ex-Algerier, Tunesier, wird ja auch nie erklärt, halt irgendwie James Bond ein bisschen betrogen, aber er scheint sich so ein bisschen inzwischen, bei No Time to Die wird sie es nochmal anders zeigen, aber er scheint sich in diesem Film zumindest ein bisschen gelöst zu haben von seiner alten Liebe und sich auf Madeleine Swann konzentrieren zu können. Ich finde es eigentlich fast interessanter, die Entwicklung in diesem Film von M aber noch zu sehen, denn erstmals ist ja, du hast es ja gesagt, MI6 soll abgeschafft werden, erstmals ist ja M auch ein Dino. Ne? Normalerweise hat M immer gesagt, ob jetzt in der Darstellung von Judi Dench oder jetzt Ralph Fiennes, hat er immer gesagt, Bond, sie sind nicht mehr ein Mann dieser Zeit, sie können nicht Schritt halten, wir müssen überlegen, was wir machen. Aber jetzt wird der M zum ersten Mal gesagt, du spielst aber auch keine Rolle mehr,
M. Das ging sehr schnell. Ne?
Ja.
Man muss auch sagen, er ist auch erstaunlich gealtert. Also von dem letzten Film zu diesem Film ist Ray Fiennes ja auch gealtert. Oder Mallory ist gealtert. Vielleicht auch ein bisschen so geschminkt, aber da ist nicht viel Schminke. Im Gegenteil, das ist sogar eine ziemlich ungeschminkte und auch übrigens unmanierierte Darstellung von Ray Fiennes, der eine ganz andere Art von Schauspieler ist als als Walz. Ne? Also man kann nicht sagen überlegen, aber also man sieht bei Fayence und bei den verschiedenen Rollen, das ist eine enorme Wandlungsfähigkeit. Denn der hat auch mit vorgerückten Jahren hat er immer noch romantische Liebhaber gespielt und jetzt spielt er diesen eigentlich trockenen Mann, der immer im Dienste wird auch so beschimpft als Beamter, ne? der immer nur in den Büros saß.
Was würdest du der Bond-Entwicklung geben? Ich gebe der Bond-Entwicklung, weil ich diese serielle Entwicklung auch akzeptiert habe, 3,5.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also der Mann wird natürlich immer, wie soll man sagen, also hier ist er ist wirklich verliebt in Madeleine Swann. Und zugleich wird er immer härter und trockener. Ne? Also hier haben wir einerseits die Romantik, andererseits haben wir jemanden, der im Dienst schon ganz mürbe und müde war, aber auch immer zäher und ledriger. Ne? Dann haben wir aber dieses belebende Element, dass man merkt, wie sehr diese Frau liebt. Nur wenn wir jetzt endlich zu Léa Seydoux kommen, muss man eben sagen, dass aus der Figur nichts gemacht wird. Sie hat einfach nichts zu tun in diesem Film. Das ist schade. Aber Craig würde ich auch sagen, 3,5 für die Entwicklung zu einer eigentlich traurigen Figur.
Ja, ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht zu einer Kategorie, die wir gar nicht wirklich füllen können, nämlich Gadgets. Q verweist auf Smart Bots und Mikrochips, die in seiner Blutbahn landen. Sehr viel mehr kommt da allerdings nicht bei raus. Und natürlich gibt es dann irgendwie den Trick mit der Uhr, aber das sind alles Sachen aus dem Nähkästchen, die es in anderen Bond-Filmen schon gegeben hat und auch ein bisschen besser auch schon gegeben hat. Sein Auto hat er natürlich auch wieder in dieser sehr hastig inszenierten Action-Szene, als er in dieser Geheimgesellschaft von Spectre ist und innerhalb von einer Minute es schafft, aus dem dritten Stockwerk in sein Auto zu springen. Auch wieder ein Beleg dafür, dass Mendes Action-Szenen nicht kann.
Aber der Aston Martin wurde eigens gebaut.
Ah ja,
immerhin. Und am Ende fährt er in dem alten Aston Martin.
Ah ja.
Na, also das ist kein Gadget, aber das ist wunderbar, wenn er mit Léa Seydoux in den alten Aston Martin steigt.
Ah ja, dann machen wir jetzt mit dem Girl weiter. Ich stimme da völlig mit dir überein, aus ihrer Figur wird nichts gemacht. Was auch besonders deshalb schade ist, wenn es einen Hinweis darauf gäbe, dass sie in dem nächsten James-Bond-Film mitspielen würde, was ja der Fall sein würde, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, weil man dann wissen könnte, okay, diese Figur wird aufgebaut, weil sie die erste Bond-Gespielin ist, die sich über zwei Filme trägt. Das war allerdings, als Spectre angelaufen ist, überhaupt nicht klar. Da konnte oder musste man Léa Seydoux danach beurteilen, wie sie in diesem Film ist, und da ist sie mir einfach auch zu langweilig. Es ist Bond ja extrem wichtig, dass sie nicht mitkriegt, wie er Vater gestorben ist, aber es scheint sie auch nicht wirklich zu interessieren, dass ihr Vater ein böser Typ war. Dass er vielleicht verdient hat, was ihm passiert ist.
Ja, manchmal sieht man etwas aufleuchten in ihrem Gesicht und hat eine Ahnung davon, dass sie zerrissen ist, ne, aus Vaterliebe und der Erkenntnis, dass der Vater kein guter Mensch war und der Erkenntnis, dass er gestorben ist oder sich umgebracht hat in Gegenwart von Bond. Und sadistisch zeigt Blofeld ihn den Schwarz-Weiß-Mitschnitt, also wie Bond mit dem Vater da sitzt. Und er sagt immer, schau nicht hin, schau mich an, damit sie nicht sieht, wie der Vater sich dann erschießt. Bond gegenüber sitzend. Also das sind eben auch so theatralische Momente, die für sich genommen sehr, sehr wirkungsvoll wären. Und man sieht die Bühne vor sich, man sieht ein Tennessee Williams Stück vor sich, aber es ist eben in einem Bond-Film. Und ich mag diese Momente, aber die sind nicht so gut eingewoben in den Film. Und die Figur von Léa Seydoux ist einfach nicht ausformuliert. Ne? Es ist kein runder Charakter. Und im nächsten Film sieht man in den Rückblenden noch einmal und dann noch viel romantischer diese Liebe. Ne? Damit auch glaubhaft wird, dass es Bonds große Liebe ist. Ne? Und das wird hier schon vorbereitet, aber es bleibt Andeutung.
Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte es zwischen Craig und Seydoux auch einen Altersunterschied von nahezu 20 Jahren geben. Das müsst ihr nochmal nachgucken. Aber das Problem ist, wenn er derjenige ist, der als letzter mit ihrem Vater gesprochen hat, mit ihm verhandelt hat, am Tisch gesessen hat, dann wird automatisch auch aus Bond eine Vaterfigur, weil er ein Wissen teilt, derjenige gewesen ist, der zuletzt mit dem Vater zu tun hatte. Deshalb wird sie sich auch nie von ihm ganz emanzipieren können. Es wird in No Time to Die noch stärker dargestellt. Die beiden sind nicht auf Augenhöhe. Das war schon mal in Bond-Filmen in der Beziehung zwischen Bond-Girl und Bond schon mal durchaus moderner.
Ja, nicht auf Augenhöhe. Vaterfigur ist wohl wahr, aber ein so viriler Mann wie Daniel Craig überbrückt ja 10 Jahre ungefähr. Und sie ist möglicherweise sogar etwas älter oder etwas reifer als ihr Alter. Ich weiß es bei Lea Seydoux nicht, das müsste man nachschauen. Aber ich habe das Gefühl, sie bestätigt ihm ja auch ihre Liebe. Und er sagt, ich werde dich niemals vergessen, ich werde dich immer erkennen auf dem Zahnarztstuhl. Und er verliert sie dann ja schließlich. Und das ist dann letztlich die Tragik von Keine Zeit zu sterben.
Ja, sie ist ja übrigens als Französin schon mal Hans Landa in Inglourious Basterds begegnet. Die beiden haben eine Szene, als Hans Landa in Inglourious Basterds am Anfang die Hütte des Franzosen, den er verhört betritt, ist eine seiner 4 französischen Töchter da, das ist Lea Seydoux.
Nein.
Dadurch wurde ja Lea Seydoux eigentlich auch bekannt, weil sie gar nichts sagt, aber halt einfach, man darf es ja so sagen, wunderschön ist. Und da in dieser Szene halt dann erstmals auftaucht und dann schickt der Bauer sie raus und Hans Landa beginnt sein Verhör. Aber das nur als Trivia. Also ich gebe dieser Figur, sie ist natürlich nicht vergleichbar mit den Püppchen, mit denen, man muss es einfach Püppchen nennen, weil die Figuren so dargelegt waren, mit denen Roger Moore zu tun hatte, also Jill St. John oder der Geologin. Aber die Rolle ist mir trotzdem nicht stark genug und deshalb gebe ich ihr nur 2,5.
Tja. Was hätte man aus der Rolle machen können? Also in dem nächsten Film ist sie dann in den Szenen noch besser. Ich mag die Schauspielerin und 4 Sterne. Ich sehe das riesige Potenzial von Lea Seydoux.
Ja, dann kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung. Hier werden wir wahrscheinlich stark auseinanderliegen. Ich fürchte mich schon davor, es zu sagen. Aber ich finde Spectre fast so schlecht wie Quantum of Solace. Also es ist sein zweitschlechtester Bond-Film. Daniel Craigs zweitschlechtester Bond-Film. Und ich gebe dem Film 2 Sterne.
Ja, also es ist fast einer meiner liebsten Bond-Filme und mein zweitliebster Craig-Film, 3,5.
Dann haben wir einen Bond-Film noch vor uns, No Time to Die, und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, bis demnächst.